Exkurs, die Hitler-Tagebücher und die Hinterkaifeck-Kladde. Menschen glauben Dinge, die ihnen plausibel erscheinen, nicht unbedingt die Wahrheit. Das ist auch verständlich, denn die Wahrheit kennen wir ja nur, wenn wir etwas selbst erleben. Ansonsten müssen wir uns auf das verlassen, was man uns berichtet. Ob das dann die Wahrheit ist, wissen wir zunächst nicht. Die Hitler-Tagebücher. Ganz bestimmt kennen Sie die Affäre um die angeblichen Hitler-Tagebücher, einen der größten Presseskandale in der Bundesrepublik Deutschland. Am 28. April 1983 erschien der Stern mit dem Aufmacher Hitlers Tagebücher entdeckt. Das Cover zeigte ein Foto einiger übereinanderliegender Notizbücher. Auf dem obersten Exemplar prangten die aufgeklebten Frakturbuchstaben FH. Fritze Hitler in der Verfilmung Stonk aus dem Jahr 1992 von Helmut Dietl, Rätseln der Finder, gespielt von Götz George, ein Redakteur Harald Junke und der Verlagsgeschäftsführer Ulrich Mühe über die falschen Initialen. Führers Hund, Fahne hoch, nach einigem Spekulieren einigen sie sich darauf, FH müsse Führer Hauptquartier heißen. Auch die realen Protagonisten beim Stern scheinen sich an den Initialen FH nicht gestört zu haben, obwohl dies ein deutlicher Hinweis auf eine Fälschung war. Doch wenn wir die Handschrift in den Tagebüchern mit Schriftproben des Fälschers vergleichen, kommen wir eben auf eine Übereinstimmung. Und so haben die Akteure das Offenkundige ausgeblendet. Dass die Tagebücher echt waren, sollte unbedingt plausibel erscheinen. »Müssen wir uns diesen Quatsch gefallen lassen«, schrieb der damalige Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein im Spiegel nach der Veröffentlichung der gefälschten Hitler-Tagebücher. Titelstory: Hitlers Tagebücher, Fund oder Fälschung. Augstein mokierte sich darüber, dass Hitler in seinem angeblichen Tagebuch über die Reichspogromnacht geschrieben haben soll: »Was soll das Ausland dazu sagen?« Quatsch, nennt Augstein diese Behauptungen, die in den Fälschungen standen. In der Sternausgabe von damals beklagt der vermeintliche Hitler angesichts der Reichspogromnacht angeblich, dass, Zitat, durch einige Hitzköpfe Millionen und Abermillionen Werte vernichtet werden, allein schon an Glas, Zitat Ende. Hitler habe Meldung erhalten von, Zitat, einigen unschönen Übergriffen einiger Uniformträger, Zitat Ende. Der Kujau-Führer sorgt sich, sind diese Leute denn verrückt geworden? Er werde sofort die nötigen Befehle herausgeben. Der angebliche Hitler schreibt also zuerst in sein Tagebuch, was er zu tun gedenkt, und tut es erst dann, anders als andere Tagebuchschreiber, die in der Regel sofort auf akute Entwicklungen reagieren und das Geschehene am Abend Revue passieren lassen und möglicherweise ins Tagebuch schreiben. Schon wenn Sie sich die wenigen öffentlich bekannten Auszüge aus den angeblichen Tagebüchern anschauen, wie sie der Stern damals abgedruckt hat, stoßen Sie auf ausreichend viele Indizien dafür, dass etwas dubios sein könnte. Der Spiegel behauptete damals übrigens nicht, das Tagebuch sei gefälscht. In seinem Beitrag schrieb Augstein lediglich, Zitat, bislang spricht sehr viel mehr dafür, dass es gefälscht ist, als dass es echt ist, mehr nicht. Vor allem haben die Kollegen vom Stern zu diesem Eindruck beigetragen. Zitat Ende. Nicht Echtheit bewiesen, sondern Fälschung. Schließlich wurde der Beweis erbracht, dass Hitler die Tagebücher nicht geschrieben haben konnte. Das Papier der Notizbücher stammte zumindest teilweise aus der Nachkriegszeit. Nach dem Skandal hatte der Stern die Fälschungen stets unter Verschluss gehalten, bis im Jahr 2023 der Norddeutsche Rundfunk die Chance hatte, die angeblichen Tagebücher zu sichten und zu digitalisieren. Und siehe da, es ging nicht nur um Ruhm und Geld, sondern tatsächlich auch um das, was der Stern in seiner Ausgabe vom 28. April 1983 auf Seite 20 behauptet hatte. Zitat, die Geschichte des Dritten Reiches wird in großen Teilen neu geschrieben werden müssen. Zitat Ende. Ganz offenbar war es das Ziel des Fälschers Konrad Kujau, die Erinnerung an das Dritte Reich im Sinne der Nazis zu verzerren, um damit die NS-Verbrechen zu verharmlosen. Die vermeintlichen Hitler-Tagebücher beförderten die Legende, die Verbrechen der Nazis seien lediglich einzelfallhafte Eskalationen durch niedrige Dienstgrade. So stellt der Norddeutsche Rundfunk fest, Zitat, die Schriften leugnen an etlichen Stellen den Holocaust und der Fälscher Kujau pflegte damals enge Kontakte zur Neonazi-Szene und legte ein ideologisches Denken an den Tag, das bislang kaum bekannt war. Zitat Ende. Wahrheitsfragmente dienen der Plausibilität. Trotz der im Nachhinein offenkundigen Fehler hat die Fälschung zunächst einmal die erwünschte Täuschung bewirkt. Kujau bemühte dabei, wie auch notorische Lügner, immer wieder wahre Versatzstücke. Tauchen in einem im Grunde unglaubhaften Szenario ständig wahre Informationen auf, neigen viele Menschen tatsächlich dazu, der gesamten Legende zu glauben. Beispielsweise hieß es, dass Hitler beim Vorrücken der Roten Armee aufs Berliner Regierungsviertel Unterlagen in Richtung Bayern ausfliegen ließ. Tatsächlich stießen Sternreporter Gerd Heidemann und Redakteur Thomas Walde bei ihrer Recherche im November 1980 in Börnersdorf bei Dresden, damals DDR, auf die Gräber der bestatteten Flugzeugbesatzung. Derartiges deuteten die Protagonisten als Bestätigung, wodurch sie immer fester an die Echtheit der Tagebücher glaubten. Thomas Walde schreibt die Namen der Toten von den Grabkreuzen ab, berichtete dann der Stern in seiner Tagebücherausgabe auf Seite 37. Zitat: In Berlin-Reinickendorf lässt Heidemann sich die Daten der Toten geben. Dann fragt er sich über Einwohnermeldeämter durch. Zitat Ende. In Solingen habe er die Witwe eines Besatzungsmitgliedes ausfindig gemacht, von der er den Namen des Bordschützen erfuhr. Alles plausibel. Immer wieder also tauchten einzelne wahre Elemente auf. Doch das bedeutete eben nicht, dass sich an Bord des Flugzeugs auch die Tagebücher befanden oder dass Hitler überhaupt Tagebuch geführt hätte. Viele fragmentarische Informationen sind zwar korrekt, die Folgerungen daraus aber falsch. Die Fragmente ergaben nicht einmal eine schlüssige Indizienkette, weil zahlreiche Zeitzeugen sagten, Hitler habe nur äußerst ungern mit der Hand geschrieben. Kein Beweis für die Echtheit. Nun beherrschte Kujau, der kurz vor Kriegsbeginn geboren worden war, die deutsche Schreibschrift, gemeinhin Sütterlin genannt. Der vorgebliche Führer schrieb dabei ziemlich schlampig, oft das mit einem S statt mit SZ, aber warum nicht? Auch finden sich in der Schreibschrift der angeblichen Tagebücher immer wieder lateinische Großbuchstaben. So unterscheidet sich das große S in den Auszügen im Stern deutlich vom großen S der deutschen Schreibschrift. Aber warum sollte der Führer, wenn er denn schon mit der Hand schrieb, keine lateinischen Buchstaben in einem ansonsten deutschen Schriftbild verwenden? Das taten schließlich auch andere. Insgesamt war die Schreibschrift im Umbruch begriffen. Zudem hatte Hitler ja selbst über seinen Reichsleiter Martin Bormann mit dem sogenannten Frakturverbot das Ende der deutschen Schreibschrift und der Fraktur eingeläutet. Letzten Endes aber bringen auch die wahren Elemente einer Lügengeschichte nichts, wenn das Ganze als Lüge auffliegt. Die Wirklichkeit überholt auch die plausibelste Räuberpistole. Und so spricht es nach dem Auffliegen der Fälschung der Hitler-Tagebücher nicht mehr für ihre Echtheit, wenn in Börnersdorf die Gräber einer abgestürzten Flugzeugbesatzung gefunden wurden, die tatsächlich Unterlagen aus Berlin ausgeflogen hatte. Immerhin wusste Heidemann, dass er dem Stand des Wissens widersprach, wonach Hitler kein Tagebuch geführt hatte. Es war also an ihm, den Beweis für seine Behauptung anzutreten, Hitler habe Tagebuch geführt. Die Tagebücher vorzulegen genügte da nicht. Wie es den wissenschaftlichen Gepflogenheiten entspricht, war Heidemann in der Beweispflicht, er hatte auszuschließen, dass es sich um Fälschungen handelte. Und so ergaben die Schriftproben Übereinstimmungen, allerdings nicht mit Hitler-Originalen, sondern mit weiteren Fälschungen, die nicht als Fälschungen bekannt waren. Allein, dass Heidemann das Vergleichsstück wiederum von Kujau erhalten hatte, hätte ihm klarmachen müssen, dass es sich dabei nicht um einen seriösen Vergleich handelte. Auch der frühere SS-General Wilhelm Mohnke wies Heidemann bereits vor der Veröffentlichung auf sachliche Fehler in den Tagebüchern hin, die Hitler kaum unterlaufen sein dürften. Im Grunde gab es genug Unstimmigkeiten, darunter F.H. und Mohnkes Hinweis, um das Projekt Hitler-Tagebücher zu begraben. Und dennoch waren die Akteure so vom Bestätigungsfehler infiziert, dass sie an ihrem Irrglauben festhielten. Die Hinterkaifeck-Kladde. Weniger bekannt als die Hitler-Tagebücher von 1983 ist die sogenannte Hinterkaifeck-Kladde, über die erstmals der Donaukurier im Mai 2022 öffentlich berichtete. Erneut hieß es, es seien Aufzeichnungen gefunden worden, durch die sich ein historisches Geschehen anders als bisher erklären ließe. Hinterkaifeck war der Tatort eines Sechsfachmordes im Jahr 1922 in der Nähe von Ingolstadt, der bis heute nicht geklärt ist. Einen guten Überblick zur Tat und zu den Ermittlungen gibt der Wikipedia-Eintrag. Auch die Forscher der Seite Hinterkaifeck.net um Jasmin Kaptur aus Stuttgart befassen sich mit der Tätersuche und allen diskutierten Theorien. Mir geht es hier weniger um die Tat und die Ermittlungen, sondern um die Kladde, von der ihr Finder Frank Helmut Noack behauptet, sie kläre die Tat auf. Verfasser der Kladde soll ein ehemaliger Oberleutnant des Ersten Weltkrieges namens Ernst Friedrich Mehnert sein, laut Kladde geboren am 3. Dezember 1892 in Ottwitz, Kreis Breslau. Der Kladde zufolge war der Mord das Werk eines misslungenen Kommandos der Schwarzen Reichswehr, deren Ziel die Wiederbewaffnung des Deutschen Reiches unter Umgehung des Versailler Vertrags war. Mehnert, der im Krieg eine Hand verloren hatte, muss übrigens ein Teufelskerl gewesen sein. Laut der Kladde durchschwamm er zu Pferde bei kalten Apriltemperaturen einhändig den Rhein und ließ sich dann in Frankreich nieder. In einem Video des Donaukuriers erklärt Noack, er habe die Kladde gefunden und anhand der Angaben darin die Person des Oberleutnants Mehnert verifizieren können. Nur macht er das Ganze nicht nachvollziehbar. Weder stellt er den Gesamttext der Kladde zur Verfügung, noch liefert er für seine vielen Behauptungen Beweise. Auszüge aus der Kladde lassen sich lediglich aus einigen anderen Videos herausziehen, die inzwischen nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Keine Hinweise auf die Existenz der Hauptfigur. Obwohl hier der Grundsatz, wer behauptet, belegt, massiv verletzt ist, bringen die Macher von Hinterkaifeck.net umfangreiche Faktenchecks und treten mit viel Aufwand einen Gegenbeweis an, den sie nach wissenschaftlichen Maßstäben gar nicht antreten müssten. Denn im modernen Denken gelten Behauptungen so lange nicht als wahr, wie sie unbewiesen sind, und die Beweislast liegt bei dem, der die Behauptungen aufstellt. Wie im Buch erwähnt, ist es nicht die Aufgabe der Wissenschaftsgemeinde, die Existenz von UFOs zu widerlegen, sondern es ist die Aufgabe der UFO-Anhänger, eine solche nachzuweisen. Wie erwähnt, ist es nicht die Aufgabe der Wissenschaftsgemeinde, die Existenz von UFOs zu widerlegen, sondern es ist die Aufgabe der UFO-Anhänger, eine solche nachzuweisen. Geschieht das nicht, ist das gesamte Gerede heiße Luft und gegenstandslos. Dennoch haben sich die Forscher von Hinterkaifeck.net mit der Hinterkaifeck-Kladde und den bekannten Äußerungen darin intensiv befasst und konnten zahlreiche Behauptungen anhand historischer Akten widerlegen. Beispielsweise: Sie durchsuchten das Geburtenregister des damaligen Standesamtes, dessen Bestand lückenlos ist. Für den 3. Dezember 1892 war keine Geburt verzeichnet und auch sonst gab es keine Geburt eines Ernst Friedrich Mehnert. Infolge zahlreicher Verwundungen im Ersten Weltkrieg hätte der Oberleutnant Mehnert in einigen Kriegsstammrollen auftauchen müssen, aber Fehlanzeige. Das Munitionslager im elsässischen Merzwilla, das Mehnert laut Noack geleitet haben soll, nicht nachweisbar. Um es konkret auf den Punkt zu bringen, schreiben die Forscher auf ihrer Seite, es gab nie einen Ernst Friedrich Mehnert, der am 3. Dezember 1892 in Ottwitz, Kreis Breslau, geboren wurde. Dennoch findet sich in einschlägigen Foren immer wieder der Gedanke, ob die Kladde vielleicht doch echt sein könnte. Was natürlich Unsinn ist, ein Mensch, den es nie gegeben hat, kann keine Notizen verfasst haben. Andere fragen, ob nicht die Erwähnung eines realen Pferdehofes in der Kladde ein Hinweis auf die Echtheit sei. Nein, ist sie nicht. Denn für einen Fälscher ist es kein Problem, seine Geschichte mit verifizierbaren Elementen anzureichern, wie schon bei den Hitler-Tagebüchern geschehen. Bevor wir über Inhalte aus der Kladde nachdenken, sollte sie also selbst als echt verifiziert sein. Doch nicht einmal die Hauptfigur scheint es gegeben zu haben. Falsche deutsche Schrift. Zu den Versuchen, historische Authentizität zu simulieren, gehört bei der Hinterkaifeck-Kladde das Schriftbild. Das Notizbuch ist, wie die Hitler-Tagebücher, in deutscher Schreibschrift verfasst. Aber nicht so flüssig wie bei Kujau, sondern tatsächlich in Sütterlin, also der früheren Ausgangsschrift für die Volksschule, mit Bleistift. Die Ausgangsschrift war im Grunde nie fürs Schreiben da. Eine Ausgangsschrift stellt lediglich eine Orientierung am Ideal dar, anhand deren Kinder schreiben lernen und davon ausgehend dann ein individuelles Schriftbild entwickeln. So habe ich beispielsweise die lateinische Schreibschrift als Ausgangsschrift gelernt, aber vermutlich nur wenige Jahre so geschrieben. Dann kam die persönliche Note dazu. Allein wenn Sie sich das Foto in der Veröffentlichung des Donaukuriers anschauen, sehen Sie im Wort Reichswehr zwei eklatante Fehler. Einmal steht am Ende des Wortteils Reichs kein Schluss-S, sondern fälschlich das Lang-S. Und dieses Lang-S ist dann auch noch falsch geschrieben. Niemals hatte es von unten einen Bogen nach links oben, wie etwa beim kleinen H links von dem falschen Lang-S, sondern der Strich ging von der senkrechten nach rechts oben weg. Dabei handelte es sich nicht um Schreibfehler, wie bei Kujaus-Verwechslungen von das und das mit S und SZ, sondern um falsch erlernte Zeichen. In einem Blogbeitrag habe ich mich mit dem fehlerhaften Schriftbild der Kladde näher auseinandergesetzt. Dazu habe ich auch die Expertise der Sütterlin-Stube in Hamburg eingeholt, die zu dem Schluss kommt, Zitat, dass der Schreiber nicht gewohnt war, deutsche Schrift zu schreiben. Zitat Ende. Echte heiße Luft. Das Kurioseste in der Hinterkaifeck-Kladde ist das heutige Datumsformat gemäß DIN 5008 mit führender Null. 03.12.1892. Inmitten eines Sütterlin-Schriftbildes. Laut dem Ende der Kladdenaufzeichnungen hat Mehnert seine Gedanken im Jahr 1974 zu Papier gebracht. Erstmals empfohlen hat das Deutsche Institut für Normung die führende Null im Datum ein Jahr später. Wie wir wissen, setzte sich die führende Null aus der DIN 5008 nur sehr langsam durch, was nur ein kleines Indiz ist, kein Beweis für eine Fälschung der Kladde. Insgesamt stellt sich die Frage, weshalb sich ein nach Frankreich emigrierter Deutscher noch in den 1970er Jahren einer längst überholten Kulturtechnik bedienen sollte. Und hätte er, wenn er tatsächlich wie behauptet im Ersten Weltkrieg als Soldat die damalige Schreibschrift gelernt haben sollte, nicht eine individuelle Handschrift entwickelt? Alle diese Fragen würden sich in einem seriösen Umfeld klären lassen. Wissenschaft und Publizistik arbeiten transparent. Geheimnistuerei hat da keinen Platz. Doch obwohl die Kladde seit 2022 öffentlich im Gespräch ist, hat bis heute, 5. Juli 2024, niemand den gesamten Text vorgestellt. Und damit haben wir es mit einer Behauptung zu tun, für die sich trotz gut erhaltener Aktenlage keinerlei Bestätigungen finden. Solange die Kladde nicht einsehbar ist und solange sie nicht Forschern zugänglich gemacht wird, die sie seriös und öffentlich nachvollziehbar untersuchen, ist alles heiße Luft. Und die ist echt.